Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
So, willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. Heute mit einem extrem spannenden Thema, über das wir in der Vergangenheit vielleicht sogar zu wenig gesprochen haben. Wir reden heute über Reportings, das heißt Zahlen irgendwo dargestellt und wichtig. Warum? Worum es im Detail geht, warum das insbesondere für Entscheidungsträger im Marketing so wichtig ist, das diskutieren wir heute mit dem geschätzten Kollegen Thomas Besner, Managing Partner von Hutter Consult aus der Schweiz. Hallo Thomas.
Hallo Alexander, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist. Es ist schon eine Weile her, dass du hier im Podcast warst.
Das ist so, ja. Dazumals noch, als wir verrückte Dinge mit Pixel machen konnten.
Ja, und jetzt haben wir ein neues Thema. Anlass ist auch, du hast das Ganze schon mal schön ausgebreitet, jetzt beim AdsCamp. Beim letzten Mal hast du das wundervoll dargestellt, worauf es ankommt bei Reportings und so weiter. Das war natürlich stark visuell getrieben. So. Weil da hatten wir Slides. So, ne? Und heute haben wir ja gesagt, gucken wir mal nochmal in der Herleitung, warum gerade für Entscheidungsträger im Marketing es wichtig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen und worauf zu achten ist. Ne? Lass uns mal auch mal einsteigen, Thomas, wenn wir sagen, was sind die schlimmsten Fehler im Bereich Reporting? Machen wir mal abwechselnd. Du fängst an mit einem und dann komme ich mit einem und so weiter.
Dass man alle Kennzahlen, jetzt beispielsweise, wenn man eine Kampagne reportet oder einen Kanal reportet, dass man möglichst alle Kennzahlen in einem Report abbilden möchte.
Oh ja, krasse Überlastung. Ja, ja, ja. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Es gibt keins mit echten Zahlen. Das ist so. Das ist ja, also mit echten Zahlen meine ich mit tatsächlichen Werten, die irgendeine Aussage haben, die auf das Unternehmen oder auf den Kampagnenerfolg irgendwie hinweisen. Ja. Sag du nochmal einen.
Dass man zu tief reingeht, dass man eigentlich ein Reporting mit einer Analyse verwechselt.
Ja, das stimmt. Das ist auch, genau, das ist auch so ein Thema, wo dann so Überfrachtung natürlich zum Tragen kommt. Das andere noch einfach unsinnige Metriken reingepackt. Also nicht so selten, dann haben wir irgendwie Follower-Entwicklung oder sonst was da drin. Und eigentlich ist es ein Unternehmen, das eigentlich sehr, sehr andere, und das wäre praktisch jedes Unternehmen, ehrlich gesagt, wenn du mich auf Follower-Entwicklung ansprichst, das eigentlich andere Ziele hat, beziehungsweise wo der auch kein Business-Value darüber ausgedrückt wird. Das ist ja auch, aber die Metrik wird dann so gewählt, weil die entwickelt sich positiv. Dann kommt sie ins Reporting.
Ja. Was ich noch habe, ist, dass man nur ein Reporting erstellt und dann damit hofft, dass alle Stakeholder im Unternehmen, im Konzern damit was anfangen können.
Richtig, richtig. Auch gut. Und wechselhafte Reportings nenne ich jetzt mal. Also wo dann so, okay, Monat 1, 2 wird das reported, Monat 3, 4 das reported. Finde ich auch immer sehr schön. Wo dann sich jemand so zusammensucht, na.
Genau, dort der Anschluss eben einerseits keine Konsistenz und auch kein Vergleich zu den Vorreportings.
Ja, das ist auch, ich meine, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, was so die Betrachtungsweisen sind, aber so einfache Reports, die nur den Ist-Zustand und keine Entwicklung darstellen, ist auch was ich immer wieder cool finde, wo dann so vorausgeht, ja, dann guck dir halt das Alte an oder sowas, aber so ein Monatsreporting, wo nur Zahlen stehen, du denkst, ja, okay, aber woher kommen wir? Das spielt ja eine wesentliche Rolle dann.
Genau. Ja, und dann ist dann der nächste Fehler ist auch, ich mache das Reporting, weil wir es immer gemacht haben oder weil das eine Aufgabe von mir ist, ja. Ohne aber sich zu überlegen, was ist die Aufgabe des Reportings?
Ja, und dann, komm, ich sage noch einen, dann sind wir mal mit den Fehlern durch, dann machen wir mal konstruktiv danach. Das Ganze ist so aufbereitet, du hast eben schon gesagt, es ist entweder zu viel drauf oder es ist aber auch, man hat sich so wenig Mühe gegeben, ehrlich gesagt, mit der Aufbereitung, dass es so ein Pflichtding ist, das gibt es halt, letztlich arbeitet niemand damit mit. Ne? Das ist ehrlich gesagt auch so ein häufiges Thema, das man so sieht, weil es entweder ist es überfrachtet, ist es ohne Aussage, ist es, man, keiner versteht es und so weiter. Und dann wird es wird erzeugt, es wird verschickt, gegebenenfalls noch. Und sagen wir so, es bleibt wie neu, weil es ungenutzt ist. Das ist ja auch noch so ein Thema. Ja, also kann man viel, gibt wahrscheinlich, wenn wir noch länger drüber nachdenken, gibt es eine endlose Menge an Dingen, die falsch laufen können. Lass uns doch nochmal drüber sprechen, warum sagen wir beide denn jetzt, hey, du als Marketingleiter solltest da sehr genau darauf achten, was reported wird, wie es aufbereitet wird und zu welchem Zweck das Ganze gedacht ist.
Ja, da gibt es unterschiedliche Bestimmungen beziehungsweise auch Perspektiven. Jetzt nicht nur die des Marketingleiters, sondern jede Person, die Reportings macht. Weil schlussendlich, was ist die Aufgabe eines Reportings? Die Aufgabe eines Reportings ist ja, einen gewissen Status quo aufzuzeigen oder unter Umständen auch eine gewisse Verbesserung des Status quo über einen Zeitraum aufzuzeigen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo in Marketingabteilungen Budgets reduziert werden, wo in Unternehmen auch Budgets zurückgefahren werden, wo man eher vorsichtiger ist, ist es umso wichtiger auch aufzuzeigen, das, was man im Marketing macht. Was hat das für einen Einfluss auf das Unternehmen? Und dann sind wir wieder bei der richtigen Kennzahlen, also nicht auf die Anzahl Fans und die Engagement Rate, sondern eben auf das Unternehmen, was Umsatz, was Leads, was die Qualität des Leads anbelangt, dass man sich die Überlegungen machen muss und sich eben auch dann fragt, was möchte ich mit dem Reporting erreichen? Weil ich sehe das in meiner ganzen Historie, ich habe das am Anfang selbst ja auch so gemacht, habe ich die Aufgabe bekommen, hey, jede Woche ein Reporting machen. Früher hatte man noch nicht so coole Tools wie Looker Studio oder Report Garden oder Tableau etc., sondern man hat dann aus den einzelnen Plattformen Excels exportiert, hat das in PowerPoint aufbereitet, hat das wöchentlich versendet. Ist irgendwie 4-5 Stunden oder teilweise länger ist man einem Reporting dran gesessen. Und irgendeinmal habe ich dann einen Fehler gemacht, der ist mir unterlaufen, wo ich aber erst eine Woche später gemerkt habe, dass ich da komplett die falschen Zahlen drin hatte, aber der ganze Empfängerkreis, also um die 35 Leute, hat niemand eine Rückmeldung gegeben, hey, da ist was Falsches. Und dann habe ich dann nochmals einen Test gemacht, dass ich im Reporting auf der zweitletzten Seite habe ich dann reingeschrieben, hey, jeder, der sich auf das Dokument meldet, bekommt von mir einen Kaffee bezahlt. Auch da hat sich niemand gemeldet, also da weiß ich jetzt nicht, ob niemand mit mir Kaffee trinken wollte, aber es hat sich niemand gemeldet, geschweige denn mich auf die Aktion angesprochen, und dann wusste ich, das Reporting wird gar nicht gelesen bzw. angeschaut, sondern ist einfach so im Posteingang jeden Montagnachmittag drin, und ja, das verschiebe ich dann mal später oder sogar direkt ins Archiv rein. Und da ist so die Frage dann immer, was ist die Aufgabe des Reportings, beziehungsweise was möchte ich mit dem Reporting erreichen? Und das habe ich ja dann auch versucht, auf der Bühne rüberzubringen, dass man sich da wirklich vorgängig auch überlegt, möchte ich beispielsweise mehr Budget haben? Möchte ich das Budget behalten in der heutigen Zeit, dass man sagt, hey, das, was meine Abteilung auf diesen Kanälen oder auf dem Kanal macht, das hat einen maßgeblichen Einfluss oder Impact auf die betriebswirtschaftlichen Ziele des Unternehmens. Und dann muss ich das aber auch entsprechend darstellen. Dann ist dann das Schlimmste, wenn man mit Kuchendiagrammen oder mit Liniendiagrammen oder Balkendiagrammen kommt, die dann aufzeigen, wie beispielsweise die Viewrate bei Videos waren, wo man irgendwie 6 Linien hat mit den unterschiedlichen Viewrates, 3 Sekunden, 10 Sekunden, 25, 50, 75, 95, 100%. Ja. Niemand schaut sich das an, niemand kann das interpretieren, was das jetzt bedeutet. Und da ist wirklich für mich der wichtigste Punkt, sich zu überlegen, weshalb, wozu mache ich dieses Reporting?
Absolut, unterstreiche ich so. Und das ist auch, also diese Überlegung, über die wir jetzt, glaube ich, wahrscheinlich noch 2-3 Minuten noch mal reden werden, die man eigentlich anstellen muss, bevor irgendwas gebaut wird, ne, als Reporting, das ist, hat so einen großen Impact. Und da zum einen natürlich, was ist das Anliegen? Also es ist ja eine Standortbestimmung, wo sind wir mit unseren Maßnahmen auf dem Weg jetzt gerade? Bewegen wir uns nach oben, bewegen wir uns nach unten? Macht das Ganze irgendwie Sinn? Das ist ja, ne? Und wie du schon sagst, Budget verteidigen würde halt was anderes belegen als irgendwie womöglich, wenn es ein reiner Wachstumscase ist, was anderes, als wenn das Thema Effizienz ist, würde man es unterschiedlich aufbauen. Und auch die Frage am Ende, finde ich, wo dann zu wenig reingesteckt wird oft, ist das Thema, wenn es gleichberechtigt neben anderen Reportings, wir reden jetzt über das Thema Social Performance, ne, Social Ads, aber es muss ja noch nicht mal ein Marketing-Reporting sein, sondern je dichter wir an diese Business-Ziele gehen, desto mehr konkurriert, oder es ist ja in der Vergleichbarkeit von anderen Controlling-Instrumenten, die du hast. Ne? Genau, wo Ausgaben, es passieren Ausgaben und es soll ein bestimmter Business-Impact am Ende erzeugt werden. So, und das ist ja das, was du auch gesagt hast, dass wir uns bemühen müssen. Wir müssen halt mit dem Reporting dicht ranrücken an die Business-Ziele und dann sind uns die Plattformmetriken, wenn sie keine Aussage dazu treffen, erstmal vollkommen egal. Ne? Sondern wir müssen gucken, was will das Unternehmen erreichen, wie soll unser Beitrag dazu sein mit dem Thema, das wir vertreten und wie können wir das belegen? Und das ist am Anfang ja schon die Frage, welche Metriken treffen dazu eine Aussage?
Genau.
Ja? Das ist ja schon irgendwie, wo dann nach meinem Empfinden, vielleicht nimmst du es auch anders wahr, oft einfach gesagt wird, was kann ich denn einfach exportieren? So, ne? Was kann ich einfach darstellen und was sieht irgendwie gut aus? Und dann ist das Reporting voll, weil dann haben wir nämlich, dann ist da nämlich drin, wie viel Geld haben wir ausgegeben und abgesehen, dann abhängig davon, was immer sozusagen, wenn es ein E-Com-Case ist, steht dann irgendwo so ein ROAS-Ding und aber womöglich auch unbeeinflusst von eigenen Ausgaben oder sonst was da. Und dann, nö, passt. So. Ja, dafür würde ich das Budget auf jeden Fall nicht erhöhen, dann,
wenn ich das genau. sehe. Wobei ich würde auch sagen, wenn man sich erst beim Reporting überlegt, was ich dann effektiv für Kennzahlen reporten möchte, ist man da schon, ist ja schon wie vorbei, weil Reporting ist ja meistens immer, man macht ein Zwischenreporting oder man macht dann Endreportings oder fortlaufendes Reporting. Und gerade jetzt bei uns so im Bereich Social Ads Kampagnen, dass man da wirklich, bevor man eine Kampagne aufbaut, konzipiert, sich die Ziele definiert, was möchte ich erreichen? Und das sind dann halt wirklich quantifizierbare und qualifizierbare Ziele. Also einfach nur, ich möchte die Reichweite erhöhen, ist kein Ziel, weil da brauche ich einfach ein gewisses Budget und dann habe ich das Ziel erreicht. Aber wenn es dann hingeht, ich möchte einen gewissen Business-Impact haben, dann muss ich ja dann auch Kenntnisse haben, was besteht aktuell in der Messbarkeit, was kann ich messen, wie kann ich das messen, wie kann ich die Messung auch definieren, weil unter Umständen habe ich nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt die Anzahl Leads umrechnen kann, wie viel Umsatz ein Unternehmen macht, aber unter Umständen gibt es ja einen Schlüssel, wo man sagt, hey, das ist die Berechnungsmethode aus diesem und diesem Grund, weil wir wissen, von 100 Leads machen 2% oder 2% von 100 Leads machen bei uns einen Jahresumsatz von 1 Million, sage ich jetzt mal. Also wird das als Berechnungsgrundlage genommen auf Basis der Daten, um so dies dann auch im Report darzustellen.
Genau, und das ist halt ein bisschen vom Business Case abhängig. Ne? Wenn ich jetzt so, das, was du jetzt sagen würdest, wäre ja zum Beispiel auch so ein klassischer B2B-SaaS-Case, wo man eigentlich rückrechnet, die Conversion Rate, wie viele gehen durch den Prozess von einem bestimmten Lead-Status aus oder Lifecycle-Status aus, kannst du im Prinzip, wie hoch ist der angenommene Wert hinterher, wie hoch wird die Conversion-Rate, wie teuer darf das vorne sein und du siehst im Prinzip, welchen Wert du schaffst, erstmal als Indikation. Wie das aber überall in dem Prozess ist, im Unterschied zu einem E-Com-Case, wo du eben anders drauf guckst und wo du dich aber auch vorher überlegen musst, ist meine Bemessungsgrundlage, ist es ein Produktwert mit einer hohen Wiederkaufsrate? Gehe ich eher auf so einen angenommenen Lifetime-Value, gegen den ich das rechne und so weiter? Aber wie du schon sagst, wenn ich es mir erst überlege, wenn ich beim Reporting angekommen bin, dann offenbart das Reporting eigentlich die strategischen Schwächen, die im Vorfeld bereits bestanden haben, ne, bei der Zielstellung.
Und es ergeben sich dann mehr Fragen als Antworten.
Ja.
Und dann kommt man dann, aber warum jetzt diese Kennzahl und weshalb wurde die so errechnet? Was willst du damit aussagen? Wenn man es aber vorgängig schon definiert hat, muss man es im Reporting nur noch korrekt darstellen. Und auch dort hat man ja dann Fallstricken, wo wir dann noch darauf eingehen können.
Ja, genau. Und das ist, wie du auch sagtest, ist ja auch die Frage, eingangs gesagt, für wen ist das Ganze am Ende gedacht, ne? Weil du musst ja auch so ein bisschen das Education-Level deines Publikums, wenn du so einen Report machst, eben auch richtig einschätzen. Und das macht ja einen Unterschied, ob ich einen Report habe, jetzt sagen wir mal vom Fachbereichsleiter Marketing aus gesehen, das Richtung C-Level geht, wo du schon sagst, vielleicht geht's das Ding, worum geht's denen, zu sehen, in welcher Höhe ist eigentlich unser Spend, erreichen wir das direkte Business-Ziel, auf das die gucken, weil die interessiert ja am Ende die View-Rate null. Ne? Das interessiert einfach gar nicht. Das heißt, wenn das drin ist, dann ist das nur eine Distraction, das ist nur eine Ablenkung eigentlich von dem, was wesentlich ist. Da muss man ja auch, und das ist ja ein Unterschied zu einem Fachbereichsreporting, wo du sagst, hier, welche Indikation bei welchen Metriken wird uns zeigen, dass wir uns nach oben bewegen, auch wenn es vielleicht nicht das finale Ziel ist, was wir haben, ne? Und das ist, dann wird es ja deutlich komplizierter.
Richtig, ja. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, dass man sich wirklich überlegt, für wen baue ich das Reporting? Weil ich unterscheide bei den Reportings nach verschiedenen Arten von Reporting. Es gibt so, ich sage jetzt mal, das wiederkehrende Reporting. Das hat man meistens dann in Tools abgebildet, eben wie Looker Studio oder auch anderen Plattformen, wo ich dann täglich, wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich oder wie auch immer ein Bericht bekommen und dann sehe, okay, wie haben sich die Kennzahlen verändert, auch gegenüber der Vorwoche, Vormonat, wie auch immer. Vielleicht, wo sind wir auf dem aktuellen Zielerreichungsgrad? Also wenn man ein Ziel hat von 2000 Leads, wie viele Leads haben wir bis jetzt erreicht? Man sieht dann, wir sind im September bei 89%, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man im Dezember bei 100% ist. Das sind dann so die wiederkehrenden Reports. Dann macht ihr das sehr wahrscheinlich ja auch so, das Kampagnengeschäft, wenn eine Kampagne abgeschlossen ist, dass man da meistens ein umfangreiches Reporting erstellt. Und das sind ja dann die Reportings, wo man gerne einfach alle Zahlen reinnimmt und dann auch stolz ist, dass man irgendwie eine TrueView hat von, oder eine TrueView Rate hat von irgendwie über 40% auf einem 20-Sekunden-Video, wo man sagt, oh geil, das muss einfach drin sein. Und dann der Performance-Marketer auf Unternehmensseite, der feiert die Kennzahl. Der Marketingleiter sagt dann schon, ja, aber was sind da in Leads oder was ist das in Umsatz? Und wenn ich dann noch eine Ebene weiter oben gehe, das Ganze beispielsweise dem Finanzleiter gebe oder dem CFO gebe, wo sich dann für die Kennzahl überhaupt nicht interessiert, sondern er fragt dann zurück, okay, ich habe jetzt hier Mediaspend drin und ich habe gesehen, wir haben so viele Leads generiert, aber wie viel Umsatz haben wir generiert und was hat die ganze Kampagne gekostet, also mit Agenturkosten, vielleicht auch internen Kosten, also es ist eine ganz andere Betrachtungsweise und das kann dann nicht nur auf Stufen unterschiedlich sein, sondern halt dann eben auch in den Bereichen, wenn ich dann weitergehe und sage, okay, ich gebe es in die Kommunikationsabteilung, die primär für die Kommunikation zuständig ist, die sagen sich dann weniger, ja, die TrueView-Rate ist ja super, sondern, ja, wie viele Leute haben mit uns interagiert, wie viele Leute haben unser Branding, unsere Werbung gesehen, was ja schlussendlich auch Branding ist, auch wenn wir in Performance unterwegs sind, wie viele haben das gesehen? Hat das einen Einfluss auf die Wiedererkennung des Unternehmens, also auf die Markenbekanntheit? Und das sind dann Fragen, die sich stellen. Und deshalb ist für uns oder für die Person, die ein Reporting erstellt, auch zwingend mal, dass man sich fragt, warum oder wozu mache ich überhaupt das Reporting? Wer schaut sich das Reporting an? Und was könnte die Person interessieren? Wenn man es nicht weiß, dann fragt man halt kurz, was interessiert dich im Reporting? Oder man weiß es aus vergangenen Meetings, dass immer wieder die gleichen Fragen kommen. Ein CFO, damals, als ich Social Media beim Unternehmen integriert habe, war vom CFO immer wieder die gleiche Frage, was ist der Return on Investment von Social Media?
Ja, genau. Das ist eine, und woran machen wir das fest? So, ja. Und das ist am Ende, ist es eben, das meinte ich so, oft sind Reportings zu vollgestopft, weil man einfach wie als Beleg für Arbeit, weißt du, so, also wir machen viel, weil wir können viele Zahlen vorzeigen und es ist viel messbar. Ja. Nach meiner Erfahrung führt das, wie du schon sagtest, oft zu mehr Verwirrung als zu Klarheit. Zum einen, manche Leute gucken sich es gar nicht mehr an, sondern dann kommt einfach, kann ich bitte eine Summary bekommen? Oder es gibt halt Rückfragen, warum bewegt sich denn diese Zahl jetzt hier nicht nach oben? Ne? Dann bist du eigentlich bei einem Case, wo du schon sagst, wo du eigentlich gegebenenfalls harte Conversion-Ziele hast, packt dann packt noch irgendjemand diese Follower oder was weiß ich dann da rein, Und dann, das entwickelt sich ja gar nicht so positiv. Wieso eigentlich nicht? Und vollkommen egal für den ganzen Case, aber es steht drin und wirft plötzlich eine Frage auf. Ja. Ne? Wie kann das sein? Genau wie, und das setzt halt schon sowohl bei dem, der das Reporting erstellt, also setzt eine Datenkompetenz natürlich voraus. Und dann am Ende eben auch irgendwie so eine gewisse Entschiedenheit, auch Sachen nicht zu zeigen, die man zeigen kann. Einfach, weil es nichts damit zu tun hat. Und das meiste, was ich eigentlich so sehe, sind so Unentschiedene. Weil so, und dann das noch rein. Und das, guck mal, da ist noch Platz. Machst du noch was? So. Ja. Wie gehst du denn, jetzt haben wir ein bisschen wieder darüber gesprochen, wo eigentlich auch so Risiken liegen. Aber wenn ich jetzt auf dich zukomme und sag, hey, wir haben eine klare Zielstellung mit dem Case, nämlich wir sind jetzt hier, lass es ein Lead-Generierungs-Case sein, aber wir sind auch neu mit unserer Marke am Markt und natürlich soll das Ganze irgendwie auch Markeneffekte haben und das Ganze machen wir jetzt irgendwie 6 Monate, gucken uns das an und mein Reporting soll am Ende dem Vorstand zeigen, dass wir hier, dass diese 500.000, die wir ausgeben, irgendwie ein vernünftiger Invest ist. Dann, ja. Was sagst du dann? Viel Glück oder was machen wir als nächstes im Bereich Reporting?
Ja, dann schlussendlich ist dann, ich fange immer eigentlich, es gibt so die 5 Schritte, die ich bei Reportings angehe. Einerseits mal, dass man reingeht in die Daten. Was haben wir überhaupt für Daten? Wie sind die Kennzahlen errechnet oder wie sind die KPIs auch errechnet? Weil das ja, und da können wir dann von KPIs sprechen. Das ist ja, Kennzahlen, KPIs sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
Oh ja.
Aber beispielsweise kann man ja dann sagen, okay, unser Ziel sind 2000 Leads pro Jahr. Und dann ist das eigentlich die KPI mit den Leads, wo ich dann hingehe und sage, okay, wir sind aktuell bei den Leads bei 55%, weil das hat einen Einfluss schlussendlich auf den Business Impact. Ich kann es aber auch als Kennzahl dann einfach sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie 1200 Leads drin.
Aber das genau. So mal aber das Erste. Wie du schon sagst, mit der Zielerreichung kriegst du überhaupt erst eine vernünftige Skala daran.
Wo bewegen einerseits wir uns eine vernünftige Skala und man nimmt auch schon bei der Diskussion beziehungsweise beim Reporting-Betrachter, bei der Betrachterin schon gewisse Fragen weg, weil nicht jeder ist so tief in der Materie drin, wenn man ein Reporting versendet, wie der das Reporting erstellt. Der weiß ganz genau, was hat er für eine Zielsetzung, beispielsweise eben 2000 Leads oder im E-Com-Bereich, dass er da ein ROAS von 4-5 macht, beziehungsweise einen gewissen Anzahl Umsatz generiert. Und jetzt bekommt das dann irgendjemand, ich sage jetzt mal, das kann eine externe Agentur sein, die Google macht und nicht Meta und sieht dann, die haben so und so viel Umsatz gemacht. Okay, ist jetzt das gut, ist das schlecht? Was haben die überhaupt für Ziele? Weil bei Google machen wir das 4-fache. Da müsste man ja eigentlich sagen, man wechselt alles zu Google, was ja dann auch wieder ein ganz anderes Thema jetzt öffnet, als jetzt Reportings zu erstellen, aber dass man da wirklich im ersten Schritt hingeht, welche Daten habe ich zur Verfügung, wie kann ich die Daten aufbereiten und wie muss ich die Daten strukturieren, dass sie für die Empfängerin, für den Empfänger von Bedeutung, von relevant sind.
Ja.
Ihr habt ja viele Performance-Marketer, die hier zuhören und man sagt ja immer bei den Werbemitteln, eine Botschaft pro Werbemittel. Und genau das Gleiche sage ich auch bei den Reportings, eine Botschaft pro Reporting, weil wenn man dann 6-7 Botschaften integriert, wo man vielleicht noch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen möchte, dann ist das genau das Gleiche wie bei einem Social Ad, es wird nicht funktionieren.
Korrekt, es wird, ne, man muss sich einfach klar machen, Reporting ist auch Storytelling.
Ja.
Und es ist eine Frage, welche Geschichte erzähle ich hier und was ist sozusagen die und die Geschichte kann nicht kompliziert sein, weil dann wird es nicht wahrgenommen. Dazu gibt es zu viele, also da gibt es zu viel Ablenkung und normalerweise die Leute, von denen ich will, dass sie sich das angucken, haben jetzt ja nicht, also das, es gibt die Situation, dass Leute wirklich drauf warten, aber du hast es eben schon dargestellt, du verschickst das und willst eigentlich einen Effekt haben und die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht jeder in der Tiefe sich anguckt, insbesondere wenn es kompliziert ist, je komplizierter es ist, desto weniger wird es wahrgenommen. Also du kannst auch so ein Verschleierungsreporting machen, wenn man das jetzt mal so im Negativen sehen will. Packst einfach viel drauf und dann kannst du sicher sein, dass sich keiner das Ganze anguckt. Ja. Das ist, und das andere, was du gesagt hast, Thomas, das ist für mich so der Schlüssel, was oft fehlt. Gibt es eine klare Zielvorstellung? Kann man das Ziel quantifizieren? Kann ich das, was wir erreicht haben, gegen das Ziel messen? Und Best Case wäre ja noch, ich weiß, Saisonalität und so weiter muss man berücksichtigen, kann man sozusagen eine Projektion auch abgeben? Sind wir gemessen am Zeitaufwand, Budgetaufwand? Werden wir am Ende rauskommen oder nicht? Weil das dann ja frühzeitig schon auch visualisiert werden kann, müssen wir Dinge ändern, um das Ziel zu erreichen? Oder laufen wir eigentlich safe, wenn wir weitermachen wie bisher auf das Ziel zu? Richtig. Und das ist für mich so der Punkt, an dem es dann ganz oft krankt, dass da nur Werte reported werden, aber eben kein Zielbezug dargestellt oder eben auch klar visualisiert wird. Mhm. Das haben wir gemacht.
Mit der Zielgruppe ist ja auch so, ich kann mich noch erinnern, nach dem Vortrag kam dann eine Frage aus dem Publikum, ja, wie kann man, macht ja eigentlich ein Management-Summary, wo man dann wirklich das ganze Reporting noch zusammenfasst. Ja, das heißt, man muss ja gar nicht auf die Zielgruppen gehen, aber beim Management-Summary ist das genau das Gleiche. Warum nicht ein Management-Summary pro Interesse beziehungsweise pro Funktion, pro Aufgabengebiet oder eventuell sogar pro Level machen, wenn man sich schon nicht die Mühe macht, ein personalisiertes beziehungsweise ein klar definiertes Reporting zu erstellen, wo auf eine Zielgruppe sich fokussiert, dann zumindest mit dem Management Summary, dass man sagt, hey, das jetzt für einen Finanzchef ist dieser Bereich relevant, für einen Marketingleiter ist dieser Bereich relevant, für einen Performance Advertiser ist dieser Bereich relevant und für die Agentur, die andere Online-Marketing-Disziplinen betreut, ist dieser Bereich relevant. Ob dann der Marketingleiter das ganze Summary durchlesen möchte oder nicht, sei ihm dann überlassen, aber er hat zumindest für sich, seinen Bereich, für sein Aufgabengebiet die passende Zusammenfassung.
Ja, du hast es adressiert und ehrlich gesagt in vielen Fällen kannst du ja auch durch einfache Visualisierung dir sehr viel Text ersparen.
Echt?
Ich meine, das ist einfach, wo die auch weniger weich ist am Ende dann, ne? Weil Formulierungen werden halt immer in irgendeiner Form in so eine, zeigt eine Tendenz nach oben, bla bla. Und dann, das ist einfacher zu erfassen, wenn man eine Kurve sieht.
So. Genau. Und das ist auch noch wichtig bei der Visualisierung, auch wenn wir jetzt im Podcast natürlich nicht auf große Visualisierung eingehen können, aus Gründen. Aber was ich da immer auch empfehle, insbesondere bei Reportings, wo man beispielsweise mit Slides arbeitet oder mit unterschiedlichen Seiten arbeitet, was ja oftmals bei Reportings der Fall ist, dass wirklich jedes Diagramm oder jede Tabelle muss eine klare Aussagekraft haben.
Ja.
Also ich will etwas damit aufzeigen, beispielsweise eine Verbesserung, eine Verschlechterung, eine Konstanz oder ein Vergleich von unterschiedlichen Kanälen oder beispielsweise eine Entwicklung von Alterskategorien, von Geschlechtern oder von gewissen Kennzahlen oder auch von gewissen KPIs. Jedes Diagramm, jede Tabelle muss eine Aussage treffen. Und sobald zwei Aussagen getroffen werden, muss man sich nochmals überlegen, wie kann ich dieses Diagramm oder diese Tabelle weiter vereinfachen, damit ich schaffe, die eine Aussage wirklich hervorzuheben.
Genau. Das ist, am Ende muss es einfach in jeder Form, es ist entschieden sein. Ne? Nicht so, und dann da ist eigentlich alles drin, dann weiß ich schon, niemand wird es anschauen. Das ist, was zum Teil auch nochmal einfach noch was bringt, ist, wenn du halt, das ist ja auch abhängig davon, wem wird das Ganze vorgelegt, wenn du es sozusagen noch kontextualisierst oder wenn du so, welche Frage wird hier beantwortet, nochmal dazu setzt, damit gerade für Leute, die weniger im Thema sind, aber dann nochmal irgendwie das Interesse in das Thema reinzeigen, sagen, was belegt das hier eigentlich gerade? Und das ist halt mehr, als wenn du nur den Metriknamen dahin setzt. Ja. Wenn du sagst, ne, hier, und sei es einfach nur Entwicklung, hier Alterskohorten, blablabla, werden wir jünger oder älter oder wie auch immer im Zeitverlauf könnte es sein, damit keine Missverständnisse entstehen, ja, welche, das ist, Das kann auch manchmal helfen.
Ja. Und dann kommt dann auch wieder, ich sage jetzt mal, moderne Techniken dazu, die man unter Umständen vielleicht noch oder die man tagtäglich benutzt, aber nicht im Zusammenhang mit Reportings oder eben mit den Fragestellungen. Ich sage jetzt einfach mal Custom GPTs. Wenn ich wöchentlich ein Reporting versenden muss, das ist beispielsweise ein PDF aus einem Excel heraus oder eben es ist von Looker Studio oder sonst von einem Tool, was ich ja auch machen kann, dass ich so ein Custom GPT mache, den dann meinen Empfängern zustelle und dann eigentlich jedes Mal, wenn ich das Reporting erstellt habe, aktualisiere ich die Daten im Custom GPT. Das kann ich am Anfang noch manuell machen, mit der Zeit könnte man es automatisieren. Mhm. Das heißt, die Zielgruppe oder jeder Einzelne hat dann ein Custom GPT und kann dann seine Frage stellen. Also beispielsweise, wie viele Leads haben wir letzte Woche generiert? Was waren die Kosten pro Lead? Etc. Wo man dann eigentlich in GPT die Fragen stellen kann.
Das ist, das finde ich, das ist natürlich sehr, sehr nutzerorientiert, wenn du sagst, hier, deine Fragen werden auf jeden Fall beantwortet, ohne Distraction. Aber wie du auch anfangs gesagt hast, man muss halt ein bisschen gucken, welche Botschaft will ich auch als derjenige, der Reporting erstellt. Und das ist ja nicht unbedingt, dass die Fragen automatisch von meinen Lesern gestellt oder von den Betrachtern gestellt werden. Also wenn ich sagen will, wenn ich belegen will, dieses Geld ist sinnvoll eingesetzt, dann werde ich das ja auch im Reporting versuchen zu belegen, in der Art, wie ich das visualisiere und so weiter. Konstant, nicht Monat für Monat wechselhaft, aber das ist muss man sich eben überlegen, wie man, was jetzt der angemessene Weg dafür ist. Ja. Du hast einen Punkt eben auch schon angesprochen, die Datenquellen müssen wir ja auch schauen, also insbesondere, wenn du im Bereich Performance-Advertising unterwegs bist und wir dann diese endlose, niemals endende Diskussion haben zum Thema Attribution und worauf guckt das Unternehmen am Ende und woher kommen dann die Daten, ne?
Genau, also auch da wirklich den Tipp, wenn man Reportings erstellt, insbesondere wenn man sie manuell noch erstellen muss oder zu Teilen manuell erstellen muss, dass man vor der Erstellung des Reportings die Parameter definiert. Also beispielsweise eben, aus welchen Quellen nehme ich die Daten? Nehme ich jetzt beispielsweise bei Meta-Ads die Conversions aus dem Ad-Manager raus? Mit welcher Attribution nehme ich die raus? Oder nehme ich sie aus Google Analytics heraus, was ja grundsätzlich auch möglich ist, aber dass die dann immer und immer wieder identisch sind. Also dass man eigentlich wirklich pro Reporting oder pro Diagramm, pro Tabelle, wo man erarbeitet oder auch Datenquelle, dass man klar definiert, mit welcher Attribution arbeitet man, mit welchen Daten arbeitet man und mit welchen Zeiträumen arbeitet man auch, weil gewisse Tools, insbesondere amerikanische Tools, sind dann Sonntag bis Samstag die eine Woche. Also wenn ich sage, letzte Woche ist dann einfach Sonntag bis Samstag und bei anderen Tools ist dann halt Montag bis Sonntag eingestellt, was ja dann auch wieder zu Differenzen führen kann, macht dann Sinn, wenn man einerseits eben eine Ferienabwesenheit hat und die Kollegin, der Kollege das Ganze übernehmen muss. Oder auch, wenn man ein Reporting hat, wo man jetzt vielleicht nicht wöchentlich macht, sondern halt dann monatlich, dass man sich dann nicht jeden Monat überlegen muss, wo nehme ich jetzt die Daten her, mit welcher Attribution etc. Also da helfen auch Tools wie beispielsweise Asana, wo man da entsprechende Checklisten integrieren kann, inklusive den Links, wie kommt man jetzt in welches Werbekonto. Das gab es ja auch schon, dass dann plötzlich Unternehmen, die mehrere Werbekonten haben, halt dann das falsche Werbekonto ausgewertet wurde. Und dann Rückfragen kamen, ja, aber warum sind wir jetzt so stark angestiegen und wir haben doch gar nicht dieses Budget eingeplant für letzte Woche, wo dann der Ersteller auch sagen muss, sorry, ich war auf dem falschen Werbekonto. Und das ist dann halt,
Ja, das ist, also das
vergebene Liebensmühe.
Das ist natürlich richtig, richtig blöd. Auch natürlich, weil man aufpassen muss noch, welche Metriken können überhaupt aufaddiert werden über die Zeiträume oder eben nicht. Das ist ja auch nicht immer dasselbe Verständnis gegeben, richtig, wenn du irgendwie Reach-Werte hast und dann so, aber ich habe mir die ersten 2 Wochen angeguckt, dann habe ich die nächsten 2 Wochen addiert und das ist ganz anders, als wenn ich mir den Monat angucke. Guess what? Wirklich? Aber das will ich aber hoffen, dass das unterschiedliche
Werte sind. Deshalb Reichweiten-Reach-Werte nie addieren. Nie.
Ja, das ist, aber du weißt es auch, ne? Das passiert, das ist halt eine Binsenweisheit, also eigentlich müsste man es wissen, aber je nachdem, wer der Adressat ist, wenn du halt gerade bei so, wenn du so dynamische Reportings hast, wo die Leute selbst Dinge einstellen können und so weiter, muss man auch aufpassen, dass keine Fehler provoziert werden im System. Das ist ja. Und das andere, du hast ja auch gerade gesagt, ne, man muss die Datenquellen festlegen, das Zeitfenster festlegen, die Attributionsmethode oder das Attributionsmodell festlegen. Am wichtigsten ist meines Erachtens immer noch, dass man muss, am Ende muss man schauen, was ist in dem Unternehmen sozusagen die Quelle der Wahrheit, die wahrgenommen ist. Und dann geht man besser damit als mit einer naheliegenden, keine Ahnung, du nimmst die Meta-Conversion selbst oder sowas da. Wenn sonst keiner drauf guckt, werden die Differenzen immer da sein. Wenn Differenzen da sind, wird man immer mehr zweifeln, dass die Werte stimmen. Und dann wird man das Ganze nach kurzer Zeit, sobald Zweifel an den Werten dastehen, wird das Reporting auch nicht mehr wahrgenommen. Ja. Ne, weil wenn andere Systeme vorherrschend sind im Unternehmen, muss man darüber gehen. Da kann man dann ganz lange drüber streiten, ob das die ganze Wahrheit abbildet oder nicht. Aber es bringt überhaupt nichts gegen das vorherrschende System zu reporten.
Und das ist ja auch spannend, das ist jetzt eher dann eben die Datenherkunft auch. Aber wenn ich dann bei Kickoff-Meetings meine Kunden frage, wie sehr vertraut ihr den Daten von Google Analytics beispielsweise?
Ja.
Kommt dann, ja, wir glauben, das ist noch nicht korrekt eingerichtet oder das Vertrauen ist da nicht allzu hoch. Ja. Ja, auf welche Daten vertraut ihr dann? Ja, ist halt von Fall zu Fall unterschiedlich und der Fall zu Fall ist dann halt meistens das, was besser aussieht.
Ja, genau. Das ist richtig. Das ist lustig. Es gibt dann oft, ja, da sind noch Lücken. Aber wenn du dann sagst, ja, okay, sollen wir jetzt die Meta-Conversion nehmen? Nein, da ist Google dann schon besser. Das ist dann, oder eben im besten Fall, also am hilfreichsten aus meiner Sicht immer das tiefliegendste System, sei es jetzt irgendwie ein Warenwirtschaftssystem, sei es das CRM und so weiter, weil am Ende wird, wenn du halt den Versuch machst, tatsächlich die Connection deiner Maßnahmen zum Umsatz herzustellen, mit einer sauberen Kostenkontrolle oder eben zu Pipeline, wenn wir jetzt im B2B-Bereich sind, dann musst du werden am Ende alle entscheidenden Personen, die sagen, ich bin für den Umsatz verantwortlich, auf diese Systeme gucken. Ja. Und dann ist alles andere vollkommen egal. Und dann kann man noch lange darüber diskutieren, das ist halt aber das, was man vorher machen muss. Warum sind manche Systeme, warum ist die Leistung von einem bestimmten Kanal womöglich höher als das, was jetzt unmittelbar sichtbar ist oder wie auch immer, aber am Ende ist das keine Diskussion, wo man irgendwie den Krieg gewinnt. Das ist
richtig. Also da auch kleiner Tipp an alle Agenturen beziehungsweise auch an alle Auftraggeber, wenn ihr mit der Agentur oder umgekehrt im Kickoff-Meeting sind und die Ziele definiert doch auch, wie die Ziele gemessen werden, mit welchem System die gemessen werden, damit da alle vom Gleichen sprechen und damit später dann auch keine unnötigen Diskussionen gibt, sondern dass man sich wirklich auf die Zielerreichung konzentrieren kann, wenn man sich auf ein System oder auf entsprechende Quellen und Kennzahlen fokussiert hat.
Ja, exakt. Und du hast das eben auch schon gesagt, die Metriken oder die KPIs, auf die man sich am Ende committet, die versucht man immer von hinten weg zu rechnen, ne? Also was hat den Business? Aber natürlich, wenn wir so einen Full-Funnel-Ansatz fahren, abhängig vom Geschäftsmodell, ist es natürlich so, dass nicht jede Kampagne zielt darauf ab, jetzt dann Lead-Generierung zum Beispiel zu machen, wenn du auch weißt, dass du ein Awareness-Thema hast.
Richtig, ne?
Aber auch dafür gibt es Indikationen, was deutet denn an, dass wir hier einen Schritt nach vorne machen oder eben nicht. Da muss man sich halt nur die Mühe machen, einmal natürlich ein bisschen eine Frage der fachlichen Qualifikation festzustellen, was sind jetzt hier die Belege, was wissen wir? Wenn wir eine FMCG-Brand begleiten, die gar keinen digitalen Abverkauf hat, kannst du trotzdem hat der Kanal einen großen Impact, das ist belegbar, aber das siehst du eben nicht am Engagement oder sowas da. Das ist einfach kein Beleg für eine Kaufbereitschaft. Auch da muss man sagen, sind es unmittelbare Plattformzahlen, sind es Studienwerte, die dann in größeren Zeiträumen nochmal dazugelegt werden müssen, um Proof zu haben und so weiter. Und das sind, das wird auch oft so ein bisschen, da versuchen viele irgendwie so eine kleine Abkürzung zu nehmen, nach meinem Empfinden immer, ohne zu bedenken, Daten, die öffentlich für alle, weil das ist ja immer so ein bisschen die Versuchung, ne? Die Werte sehen wir auch bei anderen Unternehmen, deswegen ja auch mal dieses Fan- und Follower-Thema, weil das siehst du bei anderen, um dich dann irgendwie zu benchmarken. Die Annahme ist einfach unrealistisch, dass Werte, die für alle gleichermaßen zur Verfügung stehen, die sind, die am Ende businessrelevant sind. Genauso wie du ja, wenn du Supermarktbetreiber bist, interessiert dich natürlich, wie viel gehen bei dir durch die Türen, wie viel bei den anderen. Aber es ist jetzt nicht überraschend, dass die das nicht zur Verfügung stellen öffentlich. Das ist,
da kennt man halt nur sagen. Wir nochmals zurück auf die Erstellung von Reportings bekommen. Was ich auch noch sehr wichtig finde, ist, dass man nicht einfach nur ein Diagramm oder eine Tabelle nach dem anderen in Reportings integriert, sondern halt da auch den Betrachter, die Betrachterin durch die Reportings führt. Also eben, dass man sie heranleitet, beispielsweise, ich sage jetzt mal, man macht ein End-Reporting am Ende einer Kampagne. Also wir haben nicht eine Always-On-Kampagne, sondern eine zeitlich beschränkte Kampagne, beispielsweise Ticketabverkäufe für ein Event oder was auch immer. Dass man da wirklich die Empfängerinnen und Empfänger gezielt durch das Reporting führt. Also, dass man hingeht und sagt, okay, was war beispielsweise die Ausgangslage, die Zielsetzung der Kampagne, was wollte man erreichen, wie sah die Landingpage aus, wie sahen die Werbemittel aus, wie haben die Werbemittel performt unter Umständen, wenn das relevant ist. Das kommt dann auch wieder auf die Frage, was möchte ich mit dem Report aussagen? Und dann auch schrittweise, wie haben wir einzelne Kennzahlen erreicht, dass man da nicht einfach nur eine Anordnung von vielen Kennzahlen macht. Ich sehe immer wieder in den Reportings, man hat dann ein Diagramm, Reichweite und Impressions über den Tagesverlauf hinweg oder einfach nach Tagen. Dann ist das nächste dann Klick und CPC nach Tagen. Dann ist dann Conversion und Kosten pro Conversion nach Tagen. Wo ohne Zusammenhang ist, was hat jetzt das für einen Einfluss, sondern dass man sich da auch schon, das ist dann der dritte Punkt, wenn ich die Daten habe, dass ich die Daten sichte und auch eine gewisse Analyse mache und sage, okay, was möchte ich jetzt darstellen, eben wenn ich weiß, was ich aussagen möchte, beispielsweise am Ende einer Kampagne, wenn die Kampagne abgeschlossen ist und ich mache ein End-Reporting, möchte ich ja aufzeigen, einerseits als Agentur auch, was hat sehr gut funktioniert, aber was sind auch noch Punkte, die man beispielsweise bei einer nächsten Kampagne optimieren könnte. Und so gehe ich ganz anders an Reporting heran, als wenn ich sage, ja, ich muss jetzt da einfach dem Kunden aufzeigen, was er da für Kennzahlen hat, weil unter Umständen interessiert ihn die Anzahl Impressions gleich null. Wenn hinten der Umsatz stimmt und er eine positive Kur oder einen ROAS hat oder einen positiven Deckungsbeitrag, dann ist das für ihn fein, dann interessiert es ihn vorne vielleicht weniger, aber vielleicht interessiert es ihn ja, welche Botschaft ist wie angekommen.
Ja,
und das ist dann eher wieder auf Klicks, auf Views, auf Engagement Rates zu rechnen und halt weniger dann auf die harten Kennzahlen wie Umsatz, wobei auch Umsatz ja möglich ist, aber rein für seine Ansicht, was hat funktioniert jetzt gerade, wenn man mehrere, und das empfehlen wir ja immer, mehrere Werbemittel und auch über den Zeitverlauf Werbemittel weiter zu testen, zu optimieren, dass man das ebenfalls auch integriert. Aber die Frage ist dann immer, mache ich es am Anfang, am Ende, im Mittelteil des Reportings und dann kommt dann das Storytelling, wo ich dann hingehe und sage, okay, welche Geschichte möchte ich erzählt haben? Und auch da kann man ja dann hingehen, also die klassische Heldenreise beispielsweise, dass man ein Unternehmen unterstützt, das bis anhin Schwierigkeiten hatte, wirklich auf Social Ads angepasste Werbemittel aufzubereiten. Ja. Man hat dann die ersten Werbemittel gemacht, hat das getestet, hat dann erste Rückschläge erlebt, weil dann irgendwie jemand vom Branding gekommen ist und gesagt hat, ja, aber das geht doch nicht. Und man muss es dann wieder argumentieren. Also es ist ja auch ein Reporting, kann ich mit Storytelling-Elementen auffüllen. Und das ist deutlich spannender, als wenn ich da 40 Slides habe mit je einem Diagramm drauf.
Will keiner, bin ich 100% dabei. Meistens die erste Frage ist die Welt jetzt für uns gut oder nicht? Das ist ja so, also ab dem Moment, ab dem man sagt, hey, wir sind irgendwie in einer relativ guten Zielerreichung oder es ist besser und so weiter, dann öffnet sich ja auch so das, okay. Und dann kannst du ja sagen, so, gucken wir doch mal, wo wir herkommen, ne? Also wo ihr herkommt. Du hast es schon gesagt, Heldenreise, du bist ja, bloß weil du das Reporting aufbereitest oder ne, der Held ist immer der, um den es geht. So, und dann kannst du sagen, und je nachdem, wie du dann auch, und da sind wir wieder beim Datenaufbereitung, wenn du halt sagst, hier, wir wollen das Messaging-Thema erzählen, ne? Wir haben eigentlich gedacht, dass das und das funktioniert, dann haben wir das ausprobiert, dann hat das nicht gut funktioniert. Und wenn du jetzt bei deinen Kampagnen, dann ist es wiederum eine Frage vor dem Reporting schon, aufpasst, dass du sowas clusterst, dass du solche Erkenntnisse clusterst auch über mehrere Werbemittel hinweg und sagst, mehrheitlich hat halt das und das besser funktioniert als jetzt nur Einzelwerbemittel. Sehen wir, dass hier auf bestimmte Trigger-Points oder mit, ob du jetzt über Angles diskutierst oder wie auch immer, aber wenn du das am Ende nachvollziehbar machst über zum Beispiel die Benamungsstruktur oder sonst was da und damit auswertbar machst, dann kannst du halt eine geile Geschichte erzählen, eben auch im Verlauf, wo du sagen kannst, hey, ihr habt ja eigentlich gedacht, dass das und das und das am besten funktioniert. Und wir haben das ausprobiert. Und wir haben das ausprobiert, bla bla bla, und wir haben gesehen, Leute finden das gar nicht schlecht, insofern habt ihr da recht. Dann haben wir aber auch noch das ausprobiert und haben festgestellt, völlig unerwartet, und ab dann ist es auch eine geile Geschichte. So, ne? Ja. So. Das ist dann, und deswegen, wenn wir das nächste Mal starten, starten wir gleich an dem Punkt und können uns von da aus weiter hocharbeiten, weil am Ende willst du ja irgendwie eine Entwicklung, die aufzeigen und genau. Im besten Fall noch eine weitergehende Entwicklung, Also die sich noch fortsetzen lässt. Ja. Das ist auch oft, also das passiert selten, finde ich, im Rahmen von sowas. Ne? Sondern es ist oft einfach so ein Beleg, wir haben Dinge getan und das war erfolgreich. Aber das Reasoning dahinter, warum sind wir dazu gekommen und was sagt das eigentlich für euch als Company und welches Learning über sowas wie Social Ads hinaus lässt sich daraus nochmal rausnehmen, und das ist dann, gewinnt das Ganze ja nochmal einen anderen Wert auch übrigens, ne? Als jetzt, als so kanalspezifische Erkenntnisse, weil die Menschen sind ja keine anderen. Ab dann macht es richtig Spaß.
Genau. Was man auch noch beachten muss, es gibt so drei Arten von Inhalten, die ein Reporting aufweisen soll. Ich sage immer so, die Muss-, Soll- und Kann-Inhalte. Ja. Muss-Inhalte sind eben ganz klar die Kennzahlen, die KPIs, die eine Aussage haben, wo ich dann integrieren kann, eben beispielsweise im Zeitverlauf oder aufgeteilt nach Geschlecht oder nach Regionen oder wie auch immer man das darstellen möchte. Und dann gibt es so die Soll-Informationen, die eben gewisse Dinge unterstützen. Also beispielsweise, wenn ich von einer Botschaft spreche oder von einem Werbemittel spreche, ist es deutlich einfacher, halt kurz einen Printscreen des Werbemittels im Reporting einzufügen. Es ist nicht zwingend notwendig, aber es vereinfacht die Darstellung und auch vom Empfänger, weil eben der das Reporting erstellt, der ist meistens sehr tief im Thema drin. Ja. Und die Empfängerinnen und Empfänger, die wissen dann gar nicht, was ist jetzt Botschaft A und Botschaft B und wie haben wir das jetzt aufbereitet, sondern dass man da halt dann mit Printscreens arbeitet, beispielsweise mit Printscreens, das können dann auch Videoeinblendungen sein oder was auch immer. Und das Letzte sind dann die Kann-Elemente, wo ich dann hingehe und sage, okay, ich habe bei den Muss-Elementen habe ich ein Diagramm, ich habe eine Tabelle und jetzt möchte ich die Aussage noch weiter hervorheben, dass ich hingehe und sage, okay, wie kann ich jetzt beispielsweise die Tabelle neben der Sortierung noch verständlicher machen? Beispielsweise die Hauptkennzahl Fett hervorheben, Die Farbe anzupassen oder mit Durchschnittswerten arbeiten, dass man sagt, alles was rot ist, ist unterhalb des Durchschnitts, alles was grün ist, ist überhalb des Durchschnitts, dass man so noch mit Kann-Elementen hingeht, das ist ein weniger Malen nach Zahlen. Die Gefahr ist dann bei diesen Kann-Elementen, dass dann halt, sagen wir mal, zu farbig aussieht, auch da wieder Vorsicht geboten, aber wie kann ich die Muss-Kennzahlen oder die Muss-Daten, die ich in einem Report integrieren sollte, um eben auch eine Aussagekraft zu erhalten, wie kann ich die noch zusätzlich unterstreichen?
Ja, absolut. Das macht am Ende, es sind Es ist nicht nur eine Frage, wie viele Werte stelle ich da, sondern priorisiere ich das Ganze? Also lenke ich den Nutzer eben zum Beispiel durch eine farbliche Markierung, durch einen Größenunterschied, durch einen Fettungsunterschied, auf, sodass er ne, so da drüber geht und sieht, ja, hier ist noch mehr, aber das ist es, aber er bleibt oben zum Beispiel bei den überdurchschnittlichen Hängen oder ja. Meinetwegen hast du irgendwie die unterdurchschnittlichen Preise. Du hast es ja auch nochmal beim Vortrag auf dem Adscamp deutlich gemacht. Allein die über die Sortierung lässt sich viel erreichen, wenn du irgendwie sagst, hey, was ist das für mich denn das Relevantere? Zum Beispiel sowas wie eine CTA oder CPC. Sortierung geht in beide Richtungen. Welche Story will ich jetzt hier erzählen?
Genau.
Das sagt halt, und das muss man sich halt, finde ich, bei der visuellen Aufbereitung, auch wenn wir da nicht jetzt ins Detail gehen können, halt immer klar machen, was sollen die Leute sehen, wie soll der Blick gelenkt werden? Niemand liest sich tatsächlich eine Tabelle mit 15 Zeilen durch oder nicht mal mit 10, sondern du guckst, erfasst es im Ganzen und guckst dann, was ist hervorgehoben, das ist offensichtlich das, was jetzt bemerkenswert ist.
Ne? Genau.
So, und das ist einfach vorher eine konzeptionelle Frage und wie diese Geschichte erzählt wird. Und das ist wirklich, das klingt total simpel, finde ich immer, aber dann guckst du auf die Realität und siehst irgendwie Zahlenwüsten, wo dann irgendwie 5 Tabellen nochmal irgendwie alibimäßig aufgelockert werden durch ein Liniendiagramm.
Ja, aber es ist halt wirklich so, ich habe ja am Anfang des Vortrags gefragt, wer bekommt per E-Mail Reportings zugestellt, wöchentlich, und wer schaut sich diese an? Und ein Großteil hat dann die Hand aufgestreckt und dann, wer schaut sich's an? Dann sind dann viele Hände runtergegangen, weil man weiß schon selbst, dass viele Reportings, die sind einfach für die Tonne produziert, weil irgendjemand das mal haben wollte. Und dann macht man dann Reportings draus, wo dann auch die Frage ist, eben gibt es nicht spannende, jetzt gerade so die wiederkehrende, gibt es nicht bessere Möglichkeiten, wie beispielsweise eine Slack-Integration, wo ich dann auch selbst halt einfach dann jeden Montagmorgen so die wichtigsten Kennzahlen erhalte. Ja. Wenn es natürlich eben, ich sage jetzt mal, um ein Reporting geht, nach dem Abschluss von einer Kampagne, von einem Projekt oder von einer Etappe, wo ich dann aufzeigen möchte, wie hat jetzt beispielsweise, das muss ja nicht mal Performance-Marketing sein, das kann ja auch Social Media im Allgemeinen sein, wie hat jetzt die Erarbeitung der neuen Social-Media-Strategie und die Einführung, wie haben sich unsere Kennzahlen in den letzten 6 Monaten verändert vor und nach der Einführung der Strategie, was ja auch wieder ein Storytelling-Format ist, vorher, nachher, wo ich dann auch extrem spannend aufzeigen kann. Jetzt kann ich natürlich hingehen und kann sagen, okay, ich gehe jetzt hin, wie haben sich meine Fans auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok etc. verändert, wie viele Inhalte haben wir gemacht, aber unter Umständen gibt es ganz andere Highlights, die man hervorheben kann, die eben auch viel zielführender sind, was ja optimalerweise in der Social-Media-Strategie, in der Zielsetzung abgegeben ist. Und so, es ist bei allen Reportings schlussendlich die gleiche Ausgangslage. Oftmals werden sie erstellt, dass man es einfach erstellt. Teilweise, ich sage jetzt mal insbesondere bei Reportings, wo man dann schlussendlich auch noch einen gewissen Zusatzverkauf machen möchte, also jetzt Beratungsunternehmen und Agenturen, die machen sich da schon mehr Überlegungen, um aufzuzeigen, hey, um nächstes Mal noch erfolgreicher zu sein, dann braucht man das, und das hat dann meistens eine Herleitung. Aber gerade so Kanal-Reportings, die ich auch bekomme, teilweise auch von unseren Kunden, wo ich dann wöchentlich zugestellt bekomme, ich schaue mir die auch die wenigsten an, außer ich habe gerade ein Need, wo ich sagen muss, okay, ich treffe mich eh mit denen, also schaue ich mir jetzt mal die Zahlen an.
Es ist, ich habe auch schon Kunden gehabt, wo dann, es war seitenweise praktisch, also als hätten die gesagt, möglichst viel kostet ja nichts. Ne? Also so, pack mehr drauf, kostet ja nichts, wird ja automatisiert gezogen, wo du gesagt hast, das ist einfach nur noch so ein Datennebel, der erzeugt wird.
Genau.
Wo niemand mehr irgendwie eine Aussage draus ziehen kann, weil es einfach, als hättest du 1000 Mikrofone angebracht und alle senden die ganze Zeit und eigentlich ist es nur noch Lärm. Ja, das ist so ein, und als du es gerade gesagt hast, ist mir auch nochmal aufgefallen, bei so eher eigentlich kurzfristiger zu nutzenden Reportings wöchentlich oder sonst was da wird eigentlich in den Regelfällen wahrscheinlich zu viel gemacht, also ist zu viel abgebildet. Wo du schon sagst, du kannst eigentlich über Slack zum Beispiel, also Push bringt ja sowieso, wenn es dir entgegenspringt und du einfach so, ah ja, du hast jetzt irgendwie 5 Sekunden und weißt, sind wir auf Kurs oder nicht?
Ja.
Läuft's oder nicht? Das ist ja eigentlich eine sehr einfache Aussage. So, und gegebenenfalls kommt auch nur der Report, auch das kann man ja einstellen, wenn bestimmte Werte über- oder unterschritten werden. Achtung, du fällst gerade unter oder sowas, ne? Also das lässt sich ja ganz gut konfigurieren. Und bei diesen längeren Reporting, da wird oft eigentlich zu wenig Liebe aufgewendet, weil es nicht kontextualisiert wird, sondern dann einfach nur mehr Zahlenwüste ist, aber nicht dieser Kontext gegeben wird, was es zu bedeuten hat. Ne?
Oh.
Es ist am Ende ja die Analyse oder diese Analysehilfe, die man dann eben auch mitbringen muss, die wird dann weggelassen und einfach ausgetauscht gegen 3 weitere Seiten. Sowas.
Und oftmals ist es auch so, je mehr Kennzahlen in einem Reporting drin sind am Ende einer Kampagne, umso schlechter lief die Kampagne.
Ja, ja, das ist, wie gesagt, das ist so ein Nebel, der dann passiert. Irgendwo wird was Positives sein.
Ja.
Das ist so, wir können nicht sagen, dass alles schlecht war, weil, guck hier, in Zeile 123, Spalte F, da, hoch.
Ja.
Was auch immer für eine Metrik. So.
Genau.
Ja, ja. Ja, ja, das ist auch ein Konzernthema, muss man sagen. So.
Jan, ich sage jetzt mal auch die Herausforderung von Reportings. Wer erstellt Reportings? Das sind ja meistens nicht irgendwelche Seniors oder Head-Offs, sondern eher Trainees oder Juniors, die dann die Aufgabe bekommen, hey, da die Kampagne ist zu Ende, erstell bitte ein Reporting.
Ja. Ja.
Ich habe nächste Woche eine Präsentation beim Kunden und dann werden dann einfach lieblos alle Diagramme und alle Daten mal runtergeladen, reingetan, unter Umständen gar nicht strukturiert. Also ich kann es dann nicht groß vergleichen untereinander.
Und dann ist auch keine Story.
Ja, ich habe dann noch keine Story und dann liegt es dann eigentlich am Senior oder am Kundenberater, daraus eine Story zu machen und der merkt dann, eigentlich, ich brauche gar nicht das, was jetzt der Trainee gemacht hat oder der Junior gemacht hat, sondern ich möchte ja ganz andere Daten darstellen und dann fängt man nochmals von vorne an. Von daher, neben dem ganzen Fachwissen, was vermittelt wird, wie funktionieren Meta-Ads, Google-Ads, TikTok-Ads, wie kann ich Botschaften aufbereiten, Creative-Testing machen etc., ist für mich immer auch ein Aspekt, wie erstelle ich schlussendlich Reporting? Also wie zeige ich, dass ich da, sagst du mal, eine geile Kampagne gemacht habe, ohne dass ich irgendwie groß auf LinkedIn einen Flex-Post machen muss, sondern halt wirklich, dass ich da ein Reporting erstelle, wo für den Empfänger am Ende des Reportings, und das muss nicht 30 Slides haben, weil ein 30-seitiges Slide heißt, also Reporting heißt nicht, dass es besser ist wie ein 5-seitiges, sondern dass er nach 5 Seiten merkt, hey, das, was die gemacht haben, ist aber wirklich geil. Ich habe noch die und die Fragen, die kann ich dann nächste Woche stellen und dann geht man weiter.
Thomas, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Wir haben jetzt schon praktisch 1 Stunde über dieses Thema gesprochen, ohne dass man was gesehen hat. Finde ich schon geil. Über ein eigentlich sehr stark visuelles Topic. Aber ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass man insbesondere schon in der Vorbereitung halt ein bisschen Hirnschmalz reinstecken muss. Und dass die Aufbereitung eben auch nicht random ist, sondern dass man da eben eine Story erzählen muss und dass man das visuell stark unterstreichen muss. Ansonsten bin ich sicher, dass wenn Fragen kommen, du bist ja ganz gut auf LinkedIn auch erreichbar übrigens, ne?
Also
wenn ihr sagt, Thomas, das im Mittelteil, das habe ich noch nicht verstanden oder wie sieht das aus, dann anpingen. Wenn ihr sagt, das war jetzt eigentlich ganz hilfreich. Dann ein kleiner Tipp. Podcasts kann man abonnieren auf fast allen gängigen Plattformen. Zum Beispiel auch diesen. Wenn ihr sagt, boah, das war sogar hilfreich, kann man die Dinge auch bewerten. Insbesondere wenn ihr meint, das war gut. Wenn ihr meint, da fehlt aber was, dann müsst ihr es erstmal nicht bewerten, sondern einfach schreiben. Das direkt schreiben. So. Thomas, vielen, vielen lieben Dank. Hat wieder viel Spaß gemacht.
Ja, definitiv.
Und dann müssen wir uns fürs nächste Thema nach Pixel und Reporting müssen wir mal gucken, was das nächste nerdige Thema sein kann.
Wieder mal ein nerdiges Thema.
Ja, dann machen wir nächstes Mal wieder was noch bisschen mehr Technisches vielleicht. Ja. Mal gucken.
Sehr gerne. Ich bin dabei.
Alles klar. Vielen Dank und liebe Grüße an alle da draußen.
Super. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.